Sehr geehrter Herr Bosbach, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau Ministerin Brandes, lieber Christian Sprenger, liebe Gäste, sehr geehrte Mitglieder der Rainoldi-Gilde, es ist gute Tradition unserer Gilde, dass auch aus den Reihen der Gildner ein Redebeitrag geleistet wird. Diese Aufgabe ist, wie Sie unschwer erkennen können, heute mir zugefallen. Als Christian Sprenger mich vor 4 Wochen angerufen hat, um mich um Übernahme der Rede heute zu bitten, war klar, dass das unter den gegebenen Umständen eine schwierige Aufgabe werden wird. Und lieber Herr Bosbach, ich habe es geahnt, nein, ich muss sagen, ich habe es befürchtet, dass Sie eine brillante Rede halten werden. Und das macht es für mich jetzt ein wenig schwerer. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Sie das Thema berufliche Bildung auch angesprochen haben und darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ich bin der Meisterrunde unserer Gildner dankbar, unserer Gilde dankbar, dass das Format der Veranstaltung und sogar der Titel der Veranstaltung den Ereignissen in der Ukraine angepasst worden ist. Angesichts der schrecklichen Bilder aus der Ukraine fällt es uns allen schwer, unserem täglichen Leben nachzugehen. Die große Hilfsbereitschaft in Deutschland bei der Aufnahme und Versorgung der Menschen, die aus den Konfliktgebieten fliehen mussten, ist bei dem vorherrschenden Gefühl der Ohnmacht auch für uns alle eine Möglichkeit, unserer moralischen Unterstützung für die Ukraine auch Taten folgen zu lassen. Christian Sprenger hat gerade in seiner Vorrede die Frage aufgeworfen, was wir als Gesellschaft tun können, um die Menschen zu unterstützen, die jetzt zu uns flüchten. Vor allem vor dem Hintergrund, dass diese Unterstützung auf lange Sicht ausgelegt sein muss, da ein Ende des Krieges tatsächlich nicht absehbar ist. Viele der Geflüchteten wollen so schnell wie möglich wieder zurück in ihre ukrainische Heimat. Sie vermissen ihre Ehepartner, Väter, Eltern und Großeltern, die im Kriegsgebiet zurückgeblieben sind. Aber eine Rückkehr in die Kriegsgebiete ist bei laufenden Kampfhandlungen ein untragbares Risiko für die Menschen. Was also können wir tun? Zunächst ist es unsere Aufgabe, ein sicherer Hafen zu sein, ein sicheres Dach über dem Kopf zu bieten. Unterricht und Betreuung für die Kinder bereitzustellen, ist eine weitere wesentliche Aufgabe. Aus den Ereignissen im Zuge der Flüchtlingskrise von 2015 haben wir mitgenommen, dass der Erwerb von Sprachkompetenzen, Ausbildung und Beschäftigung der beste Weg zur Integration und Teilhabe sind. Es erfüllt mich mit einiger Zuversicht, wie viele Aktivitäten hier bereits laufen, um den Menschen entsprechende Angebote machen zu können. Das Handwerk und die gesamte Wirtschaft stehen bereit mit Ausbildungsplätzen, aber auch mit der Bereitstellung von Arbeitsplätzen. Die Dortmunder Wirtschaft unterstützt beispielsweise die Auslandsgesellschaft bei der Durchführung von Sprachkursen für Geflüchtete, indem sie Räume für den Unterricht bereitstellt. Solche Aktivitäten sind vorbildlich und ich danke den Initiatoren dafür ganz ausdrücklich. Meine Damen und Herren, als Präsident der Handwerkskammer Dortmund ist natürlich auch heute mein Anliegen, über das Handwerk zu sprechen. Dabei werden Sie sich möglicherweise über den Titel meiner Rede ein wenig gewundert haben, von Philosophen und Banausen. Ich will Sie heute mitnehmen auf eine Zeitreise, bei der ich der Frage nach der gesellschaftlichen Anerkennung von Handwerk und handwerklicher Arbeit nachgehen will. Gehen wir zunächst der Frage nach, wie es historisch um das gesellschaftliche Ansehen des Handwerks bestellt war. In der griechischen Antike zu Zeiten Homers, etwa 700 vor Christus, genossen Handwerker ein hohes Ansehen. Bezeichnend ist hier eine homerische Hymne an den Schutzgott der Handwerker Hephaistos. In diesem Werk wurde der Handwerker als Friedensstifter und Schöpfer der Zivilisation besungen. Das mit den Friedensstiftern meint natürlich nicht nur den Frieden im Großen, sondern auch im Kleinen, im persönlichen Miteinander. Schön zu beobachten bis heute, wenn zwei Gewerke auf einer Baustelle aufeinandertreffen, die im wahrsten Sinne des Wortes mit unterschiedlichen Philosophien arbeiten. Denn wenn der Klempner und der Elektriker bzw. ihre Leitungen kollidieren, ist ja bis heute der friedensstiftende Handwerker auf einer Baustelle gefragt, der mit Weisheit und Klugheit die Gewerke und ihre unterschiedlichen Philosophien zusammenbringt. Bauherren können davon ein Liedchen singen, jedoch ich kann Ihnen sagen, dass von 99% der Reibungen auf Baustellen sowohl die Bauherren als auch die Architekten gar nichts mitbekommen. Einige Jahrhunderte später, zu Zeiten von Platon und Aristoteles, hatte sich das Bild gewandelt. Die gesellschaftliche Bedeutung des Handwerks hatte sich verloren. Im Zentrum der Aufmerksamkeit der griechischen Stadtgesellschaft standen Krieger, Philosophen und Kaufleute. Platon erkannte dies und befürchtete, dass diese stärkere Ausdifferenzierung der Gesellschaft die Menschen seiner Zeit daran hindern könnte, das ihnen Gemeinsame zu erkennen. Das Band, das in archaischen Zeiten zwischen Fertigkeiten und Gemeinschaft bestand, hatte sich gelockert. Auch die Bezeichnung für Handwerker hatte sich zu Banausos geändert, dem Wortstamm des uns auch heute noch geläufigen Begriffes Banause. Wie Sie wissen, und ich blicke noch einmal auf die vielen Baustellen des Jahres 2022, sind uns heute Banausen im Handwerk vollkommen fremd. Ich kenne keine und habe noch nie welche gesehen, weil Handwerker von heute längst von der Erkenntnis im Philosophischen und im Mechanischen, also von Theorie und Praxis, gleichermaßen durchdrungen sind. Beschwerden über handwerkliche Fehler oder gar überhöhte Rechnungen sind mir völlig unbekannt und Ihnen sicherlich auch. Hinter der antiken Geringschätzung des Handwerks stand aber noch ein anderer Gedanke als der einer bestimmten Arbeitsteilung im Stadtstaat, nämlich ein ethischer. Der Handwerker, etwa ein Schreiner, der einen Tisch oder ein Bett herstellt, übt seine Tätigkeit immer um einer anderen Sache willen aus. Er verfolgt einen nicht in der Tätigkeit selbst liegenden Zweck. Es geht ihm etwa um nützliche Möbel. Das heißt, der Sinn seiner Tätigkeit liegt außerhalb dieser Tätigkeit. Als ethisch wertvoll galten aber den Philosophen wie Platon und Aristoteles nur die Tätigkeiten, die um ihrer selbst willen ausgeführt wurden. Als edelster Gegenstand, der um seiner selbst willen ausgeübt würde, galt die Erkenntnis. Körperliche Arbeit stand diesem Ideal im Wege, weil sie Körper und Seele in schlechte Verfassung brachte und damit das Denken störte. Arbeit verdirbt den Charakter, so das harte Urteil von Platons Zeitgenossen. Von Aristoteles wissen wir sogar, dass in Theben Bürger nur dann an der Regierung teilnehmen durften, wenn sie 10 Jahre lang nicht im Handwerk oder im Handel tätig gewesen waren. So viel Zeit war offenbar nötig, um den Geist wieder fit für das Regieren zu machen. Eine Art Katharsis von banausischer Arbeit. Theorie und Praxis hatten sich also voneinander getrennt. Der Wunsch nach etwas Dauerhafterem als den im ständigen Zerfall begriffenen materiellen Dingen gehört in der Antike zu den Quellen der angeblichen Überlegenheit des Kopfes über die Hand. Die Vorstellung, wonach der Theoretiker besser sei als der Handwerker, weil Ideen dauerhaften Bestand hätten. Diese grundsätzliche Einstellung der griechischen Antike fand ihre Fortsetzung in der römischen Antike. In Rom dürften etwa 525 unterschiedlichste Handwerksberufe vertreten gewesen sein. Zum Vergleich, heute haben wir rund 130 Handwerksberufe und glauben, dass wir damit ganz gut aufgestellt sind. Wobei man hier historisch auch Schreiber, Ärzte und Architekten dem handwerklichen Bereich zuordnete. Es blieb allerdings bei der gesellschaftlichen Geringschätzung des Handwerks. Im Mittelalter erlebte das Handwerk eine Blütezeit. Es bildete sich eine Vielzahl von spezialisierten Handwerksberufen heraus. Handwerkszünfte, die Vorläufer der heutigen Innungen, übernahmen Aufgaben der Selbstverwaltung. So erließen und überwachten die Zünfte Regelungen zur Lehre und zur Gesellenzeit, Wanderschaft und Meisterprüfung. Auch die Überwachung von Preisen, Gewichten und Güte von Leistungen bis hin zur Festsetzung der Höchstzahl von Gesellen und Lehrlingen gehörte zu den Aufgaben der Zünfte. Im 14. Jahrhundert war das Handwerk wirtschaftlich und sozial so selbstbewusst, dass es in den Städten politische Gleichberechtigung mit anderen Gruppen wie Kaufleuten und Bankiers verlangte und auch erhielt. Der handwerklichen Arbeit, aber auch der Arbeit insgesamt, haftete aber auch der Gedanke von Mühsal und Qual an. Ein etwas ambivalentes Verhältnis. Zum einen Arbeit als Sühneleistung, zum anderen aber auch als Ausführung des biblischen Auftrages, macht euch die Erde untertan. Der Volksmund kennt so schöne Weisheiten wie, wer arbeitet, der sündigt nicht, oder auch Müßiggang ist aller Laster Anfang. Den Müßiggang, meine Damen und Herren, können Sie mitunter auch heute bei dem einen oder anderen Handwerker entdecken. Insofern fühlen sich auch manche Auszubildende der Generation Selbstverwirklichung ins Mittelalter zurückversetzt, wenn sie montags um 6 Uhr dem Meister einen 50 Kilo Holzbalken hinterher schleppen müssen. Wenn der Meister dann sagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, hält der Müßiggang mitunter bis mittwochs morgens an. Die Reformation war auf zweierlei Ebenen mit großen wirtschaftlichen Veränderungen verbunden. Der staatliche Einfluss wuchs in wirtschaftlicher und vor allem in militärischer Hinsicht. Die Reformatoren hoben die Verantwortung der Menschen für ihre Arbeit hervor. Luther hat als erster den Zusammenhang zwischen Beruf und Berufung ganz neu formuliert. Jeder Mensch ist von Gott berufen und hat einen Beruf in der Gesellschaft, den er im Auftrag Gottes ausführen muss. In der Zeit der Aufklärung erfährt die Arbeit erneut eine Umdeutung. Mit der Auflösung der Ständegesellschaft und dem Erstarken des Bürgertums wird Arbeit nun Grundlage einer bürgerlichen Gesellschaftsordnung. Ein guter Bürger ist vernünftig, nützlich und fleißig. Arbeit erschafft Wohlstand, nicht der gesellschaftliche Stand. Das heißt aber auch, dass jeder für seinen eigenen Wohlstand, sein persönliches Glück selbst verantwortlich ist. Ausreden zählen nicht mehr. Die Aufklärung, allen voran Kant, rücken den mündigen Bürger in den Fokus. Gleichzeitig wird mit der Aussage Kants, die Hand ist das Fenster zum Geist, die antike Trennung zwischen Theorie und Praxis ein Stück weit wieder zurückgenommen. Arbeit als solche und geistige Entfaltung sind keine Gegensätze mehr. In den Zeiten der industriellen Revolution erfuhr das Schicksal des Handwerks eine neue Wende. War die Dampfmaschine von James Watt noch handwerklich hergestellt worden, wurden Dampfmaschinen bald in einer sozial völlig anderen Umgebung hergestellt und auch eingesetzt. Anleitungen zum Bau von Dampfmaschinen lagen 1823 vollständig in Gestalt von Bauplänen vor und markierten damit zugleich den Übergang von personengebundenem Wissen wie im Handwerk zu überwiegend explizitem Wissen. Das Handwerk in Deutschland geriet in eine echte Krise. Verstärkt wurde dies doch durch die Einführung der Gewerbefreiheit im Rahmen der Stein-Hardenberg-Reform 1810. Die Kombination von Gewerbefreiheit und gleichzeitiger massiver Industrialisierung führte zu erheblichen Umbrüchen im Handwerk. Die Zünfte verloren ihre Bedeutung. Die wirtschaftliche Lage des Handwerks war in den Bereichen, in denen industrielle Produkte handwerkliche Produkte ersetzten, teilweise katastrophal. Die Gründung des Kolping-Gesellenvereins Mitte des 19. Jahrhunderts war auch eine Reaktion auf die Not der wandernden Handwerksgesellen. Erst mit der Einführung einer Handwerksordnung ab 1900 und auch mit der Adaption neuer Techniken gelang dem Handwerk wieder ein Comeback. Einige Vordenker unserer Tage glauben, dass ein ähnlicher Bedeutungsverlust wie mit der industriellen Revolution dem Handwerk auch mit der digitalen Revolution bevorsteht. So mancher Kunde kommt aber heute nicht mehr aus dem Staunen raus, wenn er plötzlich merkt, dass sein altbekannter Handwerker aus seinem analogen Heim ein Smart Home gemacht hat. Ist das wirklich noch unser Elektriker oder ist doch eher der Steve Jobs aus Dortmund-Huckade, sieht man dann als Frage in den Augen mancher Kunden. Insofern hat sich das Handwerk heute an die Spitze der Revolution gesetzt. Das ist vielleicht ein Unterschied zu damals. Unsere heutige Wohlstandsgesellschaft ist geprägt von einer immer weiteren Ausdifferenzierung. Die noch vor 100 Jahren erkennbaren Milieus von Arbeiterschaft, Angestellten, Industriellen, Großbürgertum haben sich weitgehend aufgelöst zugunsten einer Vielzahl von sehr individualisierten Lebensentwürfen. Wenn die Oma früher sagte, Kind, lern was Vernünftiges, war meistens ein handfester Ausbildungsberuf gemeint, mit dem man verlässlich Geld verdienen konnte. In den letzten Dekaden verstand man unter was Vernünftiges immer häufiger Karrieren, die mit einem Studium begannen, weil man hier den meisten Verdienst und das meiste Ansehen erwartete. Würde man besagter Oma heute etwas von Berufswünschen wie Influencer, YouTube-Star oder Podcaster erzählen, würde diese vermutlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und ihre Enkel flugs enterben. Dabei sind solche Berufe gar nicht mal ausgefallen in der heutigen Zeit. Es gibt noch viel speziellere Lebensentwürfe, wie etwa die sogenannte FIRE-Bewegung, eine Abkürzung für Financial Independence and Retire Early. Die Anhänger dieser Bewegung führen ein fast asketisches, auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Leben mit dem Anspruch, so früh wie möglich so viel Geld wie möglich zu verdienen. Ziel ist es, sich mit 40 zur Ruhe zu setzen, um sich dann den Dingen widmen zu können, die einem jeweils wichtig erscheinen. Kirchen, politische Parteien und andere Institutionen können nicht mehr selbstverständlich auf eine feste Klientel zählen. Glaube, politische Einstellung, alles wird fast täglich neu verhandelt. Gleichzeitig droht die Gesellschaft an einem Wust von ungefilterten Informationen zu ersticken. Alles wird gepostet, geliked und verlinkt. Propaganda und Fehlinformationen sind Tür und Tor geöffnet. Jeden Tag wird eine neue Sau durchs digitale Dorf getrieben. Und doch suchen gerade junge Menschen wieder nach einem Sinn in dem, was sie täglich tun. In Unternehmen wird über den jeweiligen Corporate Purpose nachgedacht, also den tieferen Sinn des Unternehmens. Gemeint ist der Zweck des Unternehmens über das reine Streben nach Gewinn hinaus und der Beitrag des Unternehmens für das gesellschaftliche Wohl. Diese Entwicklung kann eine große Chance für das Handwerk sein, an der Verbesserung der Energieeffizienz mitzuarbeiten, dafür zu sorgen, dass Photovoltaikanlagen auf die Dächer kommen oder Gebäude gedämmt werden. Das ist aktiver Klimaschutz und sinnvolles Tun. Handwerk for Future statt Fridays for Future. Das deutsche Handwerk ist mit seiner Imagekampagne bemüht, handwerkliches Tun wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Eine der Kernaussagen der aktuellen Imagekampagne des Handwerks ist: Handwerk liegt in der Natur des Menschen. Diese Aussage wird verbunden mit den Fragen wie: Wann verlernen wir eigentlich die Neugier darauf, wie Dinge funktionieren? Oder wann hören wir auf, das, was wir uns ausdenken, mit unseren Händen auch umzusetzen? Oder wann verlernen wir, das Begreifen mit den Händen zu tun hat? Einige Philosophen fordern schon länger eine Bildungsrevolution, die Neugierde und Kreativität fördert, anstatt immer Gleiches zu reproduzieren. Denn bereits Konfuzius wusste, das, was man erklärt bekommt, vergisst man. Das, was einem vorgemacht wurde, daran erinnert man sich. Nur das aber, was man selbst gemacht hat, kann man. Dem Handwerk attestieren viele übrigens eine überaus sonnige Zukunft im Zeitalter der Digitalisierung. Berufe, die über einen Algorithmus gesteuert werden können, würden mit der Zeit wegfallen. Algorithmen und Roboter, die defekte Wasserleitungen reparieren, sind dagegen schwer vorstellbar. Handwerk ist demnach ein Wirtschaftszweig mit Zukunft. Wir haben nur ein Problem. Die Gesellschaft ist sich dessen nicht wirklich bewusst. Meine Damen und Herren, nach Untersuchung des Bundesinstituts für berufliche Bildung ist der wichtigste Faktor für die Berufswahl junger Menschen ihr jeweiliger sozialer Resonanzraum: Eltern, Familie und Freunde. Die Frage der gesellschaftlichen Wertschätzung für einen Berufszweig ist entscheidend für die Berufswahl. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, der Berufswunsch Humanmediziner auf der einen Seite oder Klempnermeister auf der anderen Seite ruft bei allen Eltern hier im Saal ganz unterschiedliche Einschätzungen hervor. Wohin hat uns die Geringschätzung handwerklicher Tätigkeiten geführt? Wohin hat uns die einseitige Ausrichtung auf die akademische Bildung bei gleichzeitiger Vernachlässigung der beruflichen Bildung geführt? Deutschland hat Milliarden in seine Hochschulen investiert. Die Zahl der Studiengänge hat sich explosionsartig vergrößert. Die Zahl der Bachelor- und Masterstudiengänge wird auf etwa 20.000 in Deutschland geschätzt. Die Zahl derer, die ein Studium abbrechen, liegt bei über 30%. Die Zahl derer, die ein Studium begonnen haben, ist innerhalb von 20 Jahren um 80% auf etwa 490.000 pro Jahr gestiegen. Die Zahl derjenigen, die eine duale Ausbildung im Handwerk begonnen haben, ist im gleichen Zeitraum von etwa 220.000 auf 135.000 um etwa ein Drittel zurückgegangen. Gleichzeitig hat sich die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze im Handwerk auf etwa 25.000 in ganz Deutschland erhöht. Die Zahl der unbesetzten Facharbeiterstellen im Handwerk wird zurzeit auf etwa 250.000 geschätzt. Es besteht die reale Gefahr, dass wir die gesellschaftlichen Ziele wie den Umbau hin zu einer CO2-neutralen Wirtschaft aus Mangel an Handwerkern nicht realisieren können. Was können wir also tun, um dieser Entwicklung entgegenzusteuern? Zunächst einmal brauchen wir eine bessere berufliche Orientierung, eine, die auch Handwerksberufe als erstrebenswerte Karrierewege zeigt und nicht einseitig den Weg hin zu unseren Hochschulen aufzeigt. Ein weiterer Baustein für mehr Fachkräfte ist sicherlich qualifizierte Zuwanderung. Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass mehr Frauen den Weg ins Handwerk finden. Der Schlüssel für eine nachhaltige Fachkräftesicherung ist jedoch die Wertschätzung für die berufliche Bildung und handwerkliche Bildung. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn wir den jungen Menschen nicht vermitteln können, dass sich eine Ausbildung lohnt und dass sie hinter einen Beruf ausüben, der von der Gesellschaft geschätzt wird, dann können wir auch nicht erwarten, dass sie sich für diesen Karriereweg entscheiden. Wer für ein besseres Klima bei Fridays for Future auf die Straße geht, der könnte im Handwerk aktiv daran mitwirken, dass wir unsere Klimaziele tatsächlich erreichen. Wir müssen den Jugendlichen nur zeigen, was sie im Handwerk alles bewegen können und dass sie hier eine sinnstiftende Arbeit finden, die viele von ihnen suchen. Lassen Sie uns gemeinsam für mehr Anerkennung der beruflichen Bildung arbeiten. Mehr Anerkennung für diejenigen, die unsere physische Welt gestalten, die uns mit Nahrungsmitteln versorgen, uns mit Dienstleistungen im Gesundheitshandwerk oder im Friseurhandwerk zur Seite stehen. Wir brauchen keine Trennung zwischen Philosophen und Handwerkern. Banausen im heutigen Wortsinne sind diejenigen, die ehrlicher Arbeit ihre Anerkennung verweigern. Wir brauchen akademische Bildung und berufliche Bildung in der richtigen Balance mit großer Durchlässigkeit zwischen beiden Bereichen. Der amerikanische Philosoph Richard Sennett schreibt, dass das Wesen des Handwerks sei, eine Sache um ihrer selbst willen gut zu machen. Der Tischler bemüht sich bei der Herstellung einer Treppe um Perfektion, nicht wegen des vermutlich dafür zu erzielenden Preises, sondern allein aus dem Streben nach einer möglichst guten handwerklichen Arbeit. Eine Sache um ihrer selbst willen gut zu machen. Ich persönlich glaube, dass dies ein Band ist, das alle Berufe miteinander verbindet, wenn derjenige, der den Beruf ausübt, diesem mit Leidenschaft nachgeht. Der Notar, der sich noch einmal über den Vertragsentwurf beugt, um letzte Korrekturen anzubringen. Der Arzt, der sich noch einmal die Röntgenbilder seines Patienten anschaut. Oder der Tischler, der vor Auslieferung des Möbelstücks noch einmal zum Poliertuch greift. Sie alle streben danach, eine Sache um ihrer selbst willen gut zu machen. Meine Damen und Herren, ich habe Sie jetzt in einer Zeitreise vom antiken Griechenland bis in das moderne Dortmund geführt. Es bleibt die Frage, Philosophen und Handwerker, sind das wirklich Antipoden oder nicht doch zwei Seiten der gleichen Medaille? Steckt nicht auch in jedem Handwerker ein Philosoph? Eine kurze Auswahl, sozusagen ein Best-of der Sinnsprüche aus dem Handwerk, kann Sie beim Nachdenken darüber vielleicht in die ein oder andere Richtung führen. Hier also einige Sinnsprüche aus dem Handwerk, in denen auch ein philosophischer Gedanke steckt. Das war schon so, als ich gekommen bin. Nach Fest kommt ab, das hatten wir gerade schon. Normalerweise ist das dicht. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Dreimal abgesägt und noch zu kurz. Mein Lieblingsspruch ist wirklich, den habe ich auf der Baustelle schon gehört, das guckt sich weg. Auch nicht schlecht ist, morgen kommen wir wieder. Und ein Zitat aus unserer Image-Kampagne: Am Anfang waren Himmel und Erde, den ganzen Rest haben wir gemacht. Nun, nach dieser kleinen Auswahl urteilen Sie selbst über das Spannungsfeld zwischen Philosophen und Handwerkern. Aber auch Politik und Handwerk haben vieles gemeinsam. Insbesondere dann, wenn etwas schiefläuft, spricht man gern mal von sogenannten handwerklichen Fehlern im Gesetzgebungsverfahren, in erlassenen Verordnungen oder dergleichen. Was aber sind die Gemeinsamkeiten von Politik und Handwerk? Sie kennen sicher das Zitat, Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Genauso wie auf die Politik trifft dies auch auf das Handwerk zu. Vor jeder handwerklichen Arbeit gilt es, das vorhandene Material, die Werkzeuge und bekannten Verfahren genau zu erkunden, einen Plan und eine Strategie zu entwickeln und sich dann ans Werk zu machen. Ob es dabei darum geht, aus einem Stück Stein eine moderne Skulptur zu schaffen, aus Zutaten ein duftendes Brot zu erzeugen oder aus Holz eine filigrane Treppe zu fertigen. Unabdingbar ist dabei im Handwerk entschlossenes Handeln. Der Steinmetz muss beherzt den Steinmeißel führen, der Bäcker muss den Teig mit Nachdruck kneten und der Tischler muss das Zapfenloch mit Kraft ins Holz treiben, sonst ist eine erfolgreiche Ausführung nicht möglich. Und das, meine Damen und Herren, ist etwas, was sich in den vergangenen Wochen an manchen Stellen in der Politik, gerade auch in der Frage des Ukraine-Konflikts, vermisst habe. Entschlossenheit und sicheres Führen der Werkzeuge. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Gott schütze das ehrbare Handwerk. Ich danke Ihnen.
Ja, lieber Berthold, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Herr Bosbach hat eben schon gesagt, wer nichts im Boden hat, muss viel in den Köpfen haben. Ich würde das nach deiner Rede ergänzen darum, und er muss auch die Leute haben, der die Planungen, die in den Köpfen stecken, letztendlich umsetzen. Ich glaube, auch der Einwand des Early Retirement wird heute Abend an den Tischen vielleicht noch mal so ein bisschen für Diskussionsstoff sorgen. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Rede, lieber Berthold. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wenn ich vielleicht noch mal ganz kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte. Wir kommen nämlich jetzt zum letzten Punkt des offiziellen Programms, dem Schlusswort. Johann Wolfgang von Goethe schrieb, wo Geselligkeit Unterhaltung findet, da ist sie zu Hause. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie sich heute Abend hier ein wenig zu Hause gefühlt haben. Das nun folgende Schlusswort des Reinoldi-Mahls, wie unseres heutigen Friedensmahls auch, entspricht einer guten, traditionellen Regel, die Ihnen allen entgegenkommen dürfte. Es ist kurz und es beschränkt sich auf das Wesentliche. Was es zu sagen gab, wurde gesagt. Was es zu essen gab, wurde gegessen. Ganzheitlich gesehen wurde reichlich gegeben und dankbar genommen. Als geistige Nahrung gab es Feinkost mit Reinheitsgebot, zubereitet gegen Nörgelei und Gleichgültigkeit, gekocht mit Weitsicht, ertüchtigend und in ausreichender Ration. Als essbares Gut haben wir nach alter Väter Sitte ein bescheidenes, gesegnetes Mahl gehabt, das kein Unbehagen schafft, aber den Geist, gestärkt durch das Reinoldi-Bier, anregt. Wir durften geistige und körperliche Nahrung gleichermaßen genießen, gut dosiert und belebend. Ganzheitlich mögen dabei Gäste, Gildnerinnen und Gildner neue Denkanstöße und Verhaltenseinstellungen gewonnen haben. Ich danke den Rednern, Herrn Wolfgang Bosbach und Herrn Berthold Schröder, für ihre hervorragenden, informativen und interessanten sowie auch anregenden Vorträge. Vielen Dank. Wir haben zugehört, mitgedacht und gelernt. Es ist guter Brauch und ein großes Anliegen der Meisterrunde der Reinoldi-Gilde, den Unternehmen aufrichtig Dank zu sagen, die sich um das heutige Mahl bemüht und verdient gemacht haben. Im Namen der Reinoldi-Gilde und sicherlich auch in ihrer aller Namen darf ich mich nochmals bei dem Hauptsponsor des Friedensmahls 2022 bedanken, nämlich bei der Kreditreform Dortmund-Witten. Lieber Wolfgang, herzlichen Dank. Wir bedanken uns recht herzlich bei der Höfelshausbrauerei Dortmund für das exklusive Brauen des belebenden und wohlschmeckenden Reinoldi-Bieres und bei der Radeberger Gruppe für das Sponsoring des Bieres. Wir bedanken uns bei den Westfalenhallen Unternehmensgruppen für die Zubereitung des wohlschmeckenden Reinoldi-Mahls sowie für den aufmerksamen und stilvollen Service sowie für die Möglichkeit, hier im wunderschönen Goldsaal Quartier gefunden zu haben. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank, auch ganz persönlich herzlichen Dank den honorablen und erlesenen Tischgildnerinnen und Tischgildner für ihre geübte Gastfreundlichkeit. Applaus Sie haben wesentlich zum Gelingen des heutigen Abends beigetragen. Ich merke, da ist noch viel Dank in der Luft, der noch geäußert werden möchte. Mein ausdrücklicher Dank und auch persönlicher Dank geht an unseren Richtemann Christoph Schubert und an Frau Wahlberg für die auch unter diesen schwierigen Umständen gewohnt hervorragende Organisation des Abends. Ebenso herzlich bedanke ich mich bei all denjenigen, die im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf des Friedensmahls gesorgt haben. Abschließend noch einen organisatorischen Hinweis. Bitte geben Sie Ihr Namensschild am Ausgang an dem dafür vorgesehenen Tisch zurück, wenn Sie den Goldsaal verlassen. An dieser Stelle der Hinweis auf das nächste Rainoldi-Mahl, das in Anlehnung an den zweiten Rainoldi-Tag des Jahres am Freitag, den 5. Mai 2023, und wir hoffen sehr, dass es so kommt, wieder im Bürgersaal des Rathauses stattfinden wird. Der Abschlusstrunk mit hoffentlich noch vielen interessanten Nachgesprächen beginnt gleich nach den folgenden 4+2 Glockenschlägen zur Seilfahrt. Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit, Glück und Erfolg und bitte Sie, der Rainoldi-Gilde auch weiterhin gewogen zu bleiben. Ich schließe das Friedensmahl 2022 der Rainoldi-Gilde zu Dortmund mit dem Traditionsspruch der Gilde: Die Stadt ist frei, dem Reiche hold, verkauft dies nicht um alles Gold. Vielen Dank, dass Sie in diesem Jahr dabei waren.